ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 8. November und wir zeichnen diese Folge um 11.30 Uhr auf.
Und das Team für heute besteht aus Anna Engelke im Hauptstadtstudio in Berlin und aus Kai Küstner in Dakar.
Kai, was für eine Woche hier in Berlin und in der Welt und vor allem was für ein Mittwoch. Am Mittwoch die Nachricht, Donald Trump ist wieder da und am Abend dann die Meldung, die Ampelregierung ist weg. Was heißt das alles für das Thema, mit dem wir uns hier bei Streitkräfte und Strategien seit mehr als 2,5 Jahren beschäftigen, eben mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine? Was heißt es dafür? Nichts Gutes. Das befürchtet jedenfalls Annalena Baerbock. Die Außenministerin von den Grünen hat an diesem Donnerstag deshalb im Bundestag um weitere Unterstützung für die Ukraine geworben. Und zwar ganz besonders bei den Abgeordneten von CDU und CSU. Die Restregierung, wie man jetzt ja sagen muss, die Restregierung von SPD und Grünen ist ja auf die Stimmen der Opposition angewiesen. Annalena Baerbock hat an das Sondervermögen für die Bundeswehr erinnert, das die Ampelregierung ja vor 2 Jahren mit den Stimmen der Union auf den Weg gebracht hatte.
Genau das braucht es jetzt auch wieder. Weitere finanzielle Mittel zur Friedenssicherung, das haben wir gestern Abend als verbleibende Bundesregierung deutlich gemacht. Denn wir Europäerinnen und Europäer werden noch mehr, das ist mit diesem Wahltag in den USA jetzt klar, sicherheitspolitische Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen. Gerade auch innerhalb der NATO, egal wer den nächsten Kanzler stellt.
Wer den nächsten Kanzler stellt, verbleibende Bundesregierung, das hat Annalena Baerbock gerade gesagt. Und da können wir hören, wie diese neue Welt, die wir seit Mittwoch haben, wie diese neue Welt klingt. Mit bald mal wieder Trump im Weißen Haus und einer Bundesregierung ohne eigene Mehrheit. Und in dieser neuen Welt mit Donald Trump und einem Wladimir Putin, der es ja dann weiterhin darauf abgesehen hat, die westlichen Demokratien zu spalten, so formulierte das Annalena Baerbock. Und in dieser neuen Welt braucht es halt eben ganz klar mehr Geld.
Jede Investition in unsere Sicherheit ist eine Investition in unsere Freiheit.
Was dieser Mittwoch für die Ukraine bedeutet mit einem Donald Trump im Weißen Haus, das bespreche ich gleich mit Jana Pulgerin, der Leiterin des Berliner Büros des ECFR, des European Council on Foreign Relations. Und vorher gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Kai, in dieser neuen Welt.
Ja, und für die Ukraine knüpft sich ja ganz unmittelbar an dieses Ampelaus eine sehr praktische Frage. Was bedeutet das eigentlich für die Ukraine-Hilfen? Liegen damit die Gelder, von denen ja auch Annalena Baerbock gerade gesprochen hat, damit auf Eis? Kommt jetzt vom wichtigsten europäischen Geber von Deutschland eigentlich gar nichts mehr? Ich habe mich mal ein bisschen umgehört, auch im Deutschen Bundestag, und da hat man versucht, mich ein wenig zu beruhigen. Jetzt wird es, ja, das ist sicher nicht gelingen, einen Haushalt für 2025 zu verabschieden. Und da sind eben zum Beispiel 4 Milliarden an Hilfen für die Ukraine drin vorgesehen. Aber die könnten trotzdem fließen, hat man mir erklärt, weil sie das sind, was im Fachjargon Verpflichtungsermächtigung heißt. Und das bedeutet, übersetzt, da hat sich Deutschland jetzt mal festgelegt und die könnten auch ohne Gesamtbudget ausgezahlt werden. Jetzt sind ja, Anna, das wissen wir, 4 Milliarden natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss und nur die Hälfte dessen, was in diesem Jahr geleistet wurde. Will man also mehr, müsste man sich, solange der Bundestag nicht aufgelöst ist, mit der Union verständigen. Und dass man hier Mehrheiten findet, sagen mir jedenfalls Koalitionspolitiker, die anonym bleiben wollten, schließt man nicht aus, weil natürlich auch CDU und CSU ein Interesse daran haben, die Ukraine nicht im Stich zu lassen. Und auch was die Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr angeht, zum Beispiel, hat man sich ja im Haushaltsausschuss am Tag nach dem Verglimmen der Ampel am Donnerstag über Fraktionsgrenzen hinweg geeinigt. Insgesamt aber, das glaube ich auch klar, ist das eine Zeit der Ungewissheit für die Ukraine, nicht nur für die Ukraine, auch für Europa. Und es ist eigentlich eine doppelte Ungewissheit, weil ja auch noch Trump dazu kommt. Denn solange es keine neue stabile Regierung in Berlin, in Deutschland gibt, wird man von ganz großen Entscheidungen, glaube ich zumindest, die Finger lassen. Jetzt könnten historisch versierte einwenden, naja, Belgien zum Beispiel, das ja im Jahr 2010, 2011 über ein Jahr lang ohne Regierung oder nur mit einer geschäftsführenden Regierung ausgestattet war, hat es trotzdem geschafft, in dieser Zeit zum Beispiel F-16-Jets nach Syrien zur IS-Bekämpfung zu schicken. Aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Also bis in Berlin wieder alles stabil ist, das weißt du genauso gut wie ich, wird es Zeit brauchen. Beim letzten Mal 2021 hat es von der Wahl bis zur Vereidigung der Minister fast 2,5 Monate gedauert. Und eigentlich haben ja weder die Ukraine noch Europa noch Trump so richtig Zeit, auf Deutschland zu warten.
Wenn wir auf ein stabiles Europa gucken und eben Donald Trump, dann wissen wir ja, das hat er uns schon gesagt, dass er mit rund 70 Staats- und Regierungschefs schon gesprochen hat, an dem Tag nach seinem Wahlsieg. Und mit Russlands Präsident Putin aber noch nicht. Zeichnet sich denn schon ab, wie er künftig, also wie Putin künftig mit Trump umzugehen gedenkt?
Ja, die Frage ist, wie wird Putin mit Trump umgehen, aber auch wie wird Europa, wie wird Deutschland mit Trump umgehen? Es scheint sich da aus meiner Sicht schon so eine Art Taktik herauszuschälen im Umgang mit dem künftigen US-Präsidenten. Wir können ja mal als Beispiel den NATO-Generalsekretär Mark Rutte nehmen. Der ist ja, wie er selber von sich sagt, so eine Art Trump-Versteher oder Trump-Flüsterer. Und beginnt schon jetzt, sich auf diese Schmeicheln plus Mahnen-Taktik zu verlegen. Also er pries Donald Trump dafür, dass der in seiner ersten Amtszeit die NATO-Staaten dazu getrieben habe, mehr als 2% der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung auszugeben. Das sei sein, nämlich Trumps Erfolg. Und Rutte verknüpfte sein Lob mit einer Warnung, der nämlich, dass Russland zunehmend mit China, Iran und auch Nordkorea zusammenarbeite.
Because Russia is delivering the latest technology. Russland liefert Nordkorea moderne Technologie als Ausgleich für nordkoreanische Hilfe im Krieg gegen die Ukraine. Und das ist eine Bedrohung, nicht nur für den europäischen Teil der NATO, sondern auch für das Festland der USA.
Und Rüttes Schlussfolgerung lautet, da müssen die USA und Europa einfach enger zusammenarbeiten. Er freue sich darauf, sich dazu mit Trump zusammenzusetzen. Gar nicht so weit entfernt davon, denke ich, der Ansatz des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der sehr früh gratuliert hat, in einem Tweet auch nochmal hervorhob, wie großartig die Gespräche seinerzeit, als er die USA besuchte, mit Trump gewesen seien. Lob also auch hier, um dann aus Selenskyjs Sicht Trump sozusagen beim Wort zu nehmen und ihn daran zu erinnern, für welches Konzept Trump eigentlich stehe.
Peace through strength.
Peace through strength, also Frieden durch Stärke. Und das ist ja ein Satz, den Selenskyj selbst in seinem Sieges- oder Friedensplan genauso aufgeschrieben hatte. Ob Trump das in Bezug auf die Ukraine genauso sieht, müssen wir abwarten. Denn es gab ja diese Drohung im Wahlkampf, die Waffenhilfe einzuschränken oder gar völlig einzustellen oder auch dieses berühmte Versprechen, in 24 Stunden für Frieden zu sorgen. Das deutet eher auf das Gegenteil hin, nämlich auf eine Schwächung der Ukraine. Apropos Krieg beenden, gucken wir noch auf den russischen Machthaber Putin. Auch der weiß, was Trump hören will. Er pries ihn, er habe sich nach dem Attentatsversuch im Sommer, Zitat, wie ein echter Mann verhalten. Und Putin erklärte, er sei bereit für einen Dialog, wenn Trump mit ihm sprechen wolle, ließ aber gleichzeitig verlauten, dass die Ukraine ein neutraler Staat sein müsse, sonst würden Gespräche gar keinen Sinn machen. Jetzt wissen wir aber, dass eine neutrale Ukraine natürlich ohne handfeste Sicherheitsgarantien immer verletzlich und angreifbar bleiben wird. Jedenfalls versucht Moskau, so sehe ich das, die Dinge so zu drehen, und das ist ja im Grunde Teil einer hybriden Kriegsführung, als liege der Ball bzw. die Verantwortung für Friedensgespräche nicht bei Putin in Moskau, sondern im Westen. Zum Schluss, Anna, lass mich noch kurz erwähnen, das Stichwort europäischer Zusammenhalt. Verteidigungsminister Boris Pistorius am Morgen, als sich ein Trump-Sieg abzeichnete, sofort seinen französischen Amtskollegen Le Cornu kontaktiert hat und vorschlug, dass die beiden sich noch am selben Abend treffen. Sehr staatsmännisch, vielleicht auffällig staatsmännisch. Einige sehen in Pistorius ja eventuell sogar einen Kanzlerkandidaten. Jedenfalls sollte der gemeinsame Auftritt natürlich verdeutlichen, Europa ist nicht gelähmt, Europa macht weiter, auch Deutschland und Frankreich machen weiter. Dazu sicher gleich noch mehr von dir und Jana Pujerin, aber die große Befürchtung ist natürlich, dass einzelne EU-Staaten dazu übergehen könnten, mit Trump sozusagen bilaterale Deals zu machen und damit die Europäische Union zu unterminieren.
Ja, weil bilaterale Deals ist ja wirklich das, was Donald Trump sehr, sehr gerne mag. Er mag ja nicht so gerne die Bündnisse und Allianzen. Dann gucken wir doch mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine selbst. Es sieht weiter nicht gut aus. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, Kai, oder?
Ja, absolut. Der Krieg macht natürlich keine Atempause, auch nicht, wenn anderswo Präsidenten gewählt werden oder Koalitionsregierungen zerbrechen. Russland, so muss man es sagen, terrorisiert weiter die Bevölkerung in der Ukraine vor dem bevorstehenden Winter. Mit stundenlangen Drohnenangriffen, zum Beispiel in der Nacht zum Freitag in der Hauptstadt Kiew, mit Luftangriffen auf zivile Ziele in Kharkiv im Nordosten des Landes, aber auch in Odessa im Süden. Und wenn man sich die Frontlinie im Osten, also im Donbass, anschaut, Anna, dann verschiebt die russische Armee diese ja langsam, aber beständig in Richtung Westen. Was sich zum Beispiel beim Vorstoß auf die Stadt Pokrovsk, über die wir ja schon viel gesprochen haben, beobachten lässt. Dort erklärte am Donnerstag der österreichische Oberst und Wissenschaftler Markus Reisner bei einem ausführlichen Vortrag beim Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam, hatte die Ukraine einst drei Verteidigungslinien, von denen eine aber schon durchbrochen sei.
Man steht in der zweiten Linie, ist kurz vorm Durchbruch durch die zweite Linie und am Weg nach Pokrovsk. Ein wichtiger Stützpunkt der Versorgung für die zweite und erste Linie, aber auch ein Stützpunkt der dritten Linie. Und dahinter ist nur mehr das offene Land bis zum Dnepr. Denn wenn also hier der Durchbruch gelingt, dann ist dieser operative Durchbruch in die Tiefe des Landes auch möglich, im schlimmsten Fall bis zum Dnepr.
Und dieser Dnepr-Fluss, ich habe das nochmal nachgeschaut auf der Landkarte, ist wirklich über 100 Kilometer entfernt in westlicher Richtung. Das wäre, wenn es so käme, ein gewaltiger Landgewinn bzw. Landraub für Russland. Denn dieses Gelände ist schwer zu verteidigen. Oberst Markus Reisner, mit dem auch du, Anna, regelmäßig hier bei uns im Podcast gesprochen hast, warnte in seinem Vortrag, dass diese Gebietsverluste natürlich eine Folge mangelnden Materials in diesem Abnutzungskrieg sind. Und das geht natürlich an die Adresse des Westens, der in diesem Boxkampf, wenn man dem Vergleich von Wissenschaftler Reisner folgen mag, seinen Schützling als Betreuer eben nicht ausreichend betreut und unterstützt.
Und die Ukraine steht vor dem Dilemma, dass nach dem letzten Gong sie zurückgegangen ist in die Ecke und es war niemand mehr dort. Oder man hat sich weggedreht. Während Russland mittlerweile, wenn es sich umdreht, sieht, China, Indien, Nordkorea, den Iran und Swing States, wie die Türkei zum Beispiel. Denn wie sonst wäre es möglich, dass Russland mit 146 Millionen Einwohnern und einem überschaubaren BIP im Vergleich zur europäischen Wirtschaftsleistung immer noch in der Lage ist, diesen Krieg zu führen, weil es offensichtlich die besseren Verbündeten hat.
Gewohnt klare Worte von Markus Reisner. Einen Link zu dem sehr eindringlichen Vortrag, wie ich fand, stellen wir in die Shownotes. Wo wir gerade bei Russlands Verbündeten und vor allen Dingen bei Nordkorea waren, dem wollen wir uns kommende Woche nochmal vertieft widmen. Laut dem ukrainischen Präsidenten greifen nordkoreanische Truppen jedenfalls in den Kampf um Kursk schon aktiv ein. Es gebe, hat Selenskyj so verlauten lassen, auch schon erste Verluste. Wo die Ukraine ja, was oft vergessen wird, recht erfolgreich war, ist die Bekämpfung der russischen Marine. Jetzt soll es Kiew tatsächlich gelungen sein, erstmals russische Schiffe nicht im nahegelegenen Schwarzen Meer, sondern im weiter entfernt liegenden Kaspischen Meer anzugreifen, also über 1500 Kilometer entfernt. Und zwar durch einen Drohnenangriff auf eine Marinebasis in Kaspiisk. Es ist sehr schwer, Sicherheit darüber zu erlangen, wie schwerwiegend die Schäden letztlich genau sind oder waren. Aber dass dieser Angriff stattfand, ist an sich schon bemerkenswert, Anna.
Dann schwenken wir doch zum Schluss noch einmal zurück nach Deutschland. Denn bevor sich jetzt am vergangenen Mittwoch die Ampel in Wohlgefallen aufgelöst hat oder auf jeden Fall bevor sie kleiner geworden ist und gar keine Ampel mehr war, hat ja das Bundeskabinett noch eine wichtige Entscheidung getroffen, und zwar über die Einführung des neuen Wehrdienstes.
Ja, und das ist tatsächlich ein Projekt, das Verteidigungsminister Pistorius eigentlich unbedingt noch in dieser Schaffenszeit der Regierung durchbringen wollte. Jetzt hat der Wehrdienst zwar das Kabinett passiert, jetzt wären eigentlich Bundesrat im Dezember und Bundestag im Januar, Februar an der Reihe gewesen. Aber das ist, korrigiere mich, Anna, wenn ich da falsch liege, aber natürlich sehr unwahrscheinlich geworden, wenn der Bundestag demnächst aufgelöst wird. Ich skizziere noch mal kurz die Eckpunkte dieses neuen Wehrdienstes in Stichworten. Alle jungen Menschen, die 18 werden, sollen künftig einen Fragebogen zugeschickt bekommen, der von jungen Männern verpflichtend, von jungen Frauen freiwillig auszufüllen ist, um erstmal eine Übersicht zu bekommen, wer sich grundsätzlich für die Bundeswehr interessieren könnte. Und die nach 2011, also nach dem Aussetzen der Wehrpflicht, abgebauten Strukturen überhaupt wieder aufzubauen. Wer Interesse signalisiert, bekäme dann eine Aufforderung zur Musterung und dann geht das seinen Gang. Was das bewirken soll, ist klar, die angestrebte Zahl von 200.000 Soldatinnen und Soldaten zu erreichen. Derzeit liegen wir bei unter 180.000. Und natürlich die Zahl der Reservisten zu erhöhen. Im ersten Jahr könnten so zusätzlich, so jedenfalls lautete das Ziel, 5.000 junge Menschen gewonnen werden. Jetzt glaube ich nicht, dass das alles im Papierkorb landet. Auch die Union unterstützt ja grundsätzlich die Pistorius-Pläne, will ja eigentlich sogar noch weitergehen, hin schrittweise zurück zur Wehrpflicht bzw. zu einer allgemeinen Dienstpflicht, in die der Dienst in der Bundeswehr dann eingebaut wird. Was aber genau passiert, das wird dann, denke ich, doch eher eine künftige Bundesregierung zu entscheiden haben. Und die kennen wir ja noch nicht.
Ja, Kai, vielen Dank. Und jetzt freue ich mich auf das Gespräch mit Jana Puljerin. Sie ist die Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Sie steht im engen Kontakt mit ihren Kolleginnen und Kollegen in Washington und auch im Rest Europas. Und Jana Puljerin ist genau die richtige Frau, um mit ihr über das Ergebnis der Präsidentschaftswahl in den USA zu sprechen. Es ist jetzt auch schon einige Zeit her, dass wir uns verabredet haben und wir wussten, dass wir 2 Tage nach der US-Präsidentschaftswahl miteinander sprechen würden. Aber wir wussten nicht, dass es auch 2 Tage nach dem Aus der Ampelregierung hier in Berlin sein würde. Und über all das können wir uns jetzt unterhalten. Und ich erreiche dich, Jana, in Düsseldorf im dortigen WDR-Studio. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien.
Vielen Dank.
Jetzt hat Olaf Scholz am Mittwochabend mit dem Rauswurf von Finanzminister Lindner der Ampel ein Licht ausgeknipst. Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Also es war schon ein etwas harter Tag, weil ich ja morgens schon mit der Nachricht sozusagen aufgewacht bin, dass Donald Trump der nächste US-Präsident sein würde. Das fand ich eigentlich schon viel für einen Tag. Es war jetzt nicht so, dass mich das total überrascht hat. Es sah ja sehr knapp aus. Es war immer ein reales Szenario, dass Trump gewinnt. Wir haben dazu sehr viel Vorarbeit gemacht. Wir haben uns mit Szenarien auseinandergesetzt, was dieser Sieg bedeuten würde. Aber dass es so eindeutig werden würde und dass es ja jetzt letztendlich tatsächlich ein Durchmarsch geworden ist, das hat mich dann doch überrascht. Naja, und dann habe ich eigentlich gedacht, nicht, dass die Ampel zerfällt, das fand ich ja nachvollziehbar. Ich meine, wir haben ja gesehen, wie sich das monatelang verschleppt hat. Es war schmerzhaft, dazu zu schauen. Man hatte das Gefühl, es gibt überhaupt nichts Konstruktives mehr. Aber das Timing fand ich dann schon sensationell.
Der Bundeskanzler will ja nun am 15. Januar die Vertrauensfrage stellen. Und wenn er dabei bleibt bei dieser Zeitplanung, dann ist die Bundestagswahl Anfang März. Und bis wir dann eine Regierung haben, also wenn es gut geht, wird es Mai, Juni irgendwie bis zum Sommer, können wir es uns leisten, so lange Zeit ins Land gehen zu lassen, bis wir die nächste hoffentlich stabile Bundesregierung haben.
Also wenn du jetzt mich ganz persönlich fragst, ich würde
sagen, nein. Ich frage dich ganz persönlich.
Ich verstehe durchaus, dass Wahlen vorbereitet werden müssen, aber ich glaube, dass wir diese Neuwahlen eigentlich so schnell wie möglich brauchen, weil wir eben in einer so schwierigen Zeit sind, weil wir eine europäische Antwort auf Trump finden müssen, weil wir immer noch einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine haben, der ja durch diese Wahl auch beeinflusst werden wird, weil auch die gesamte EU auf Deutschland schaut, wobei viele Stimmen da schon gesagt haben, naja, wir hatten uns eigentlich auf September eingestellt. Und das war immer schon ein Problem, weil gesagt wurde, mit Deutschland können wir nichts mehr beschließen, wir können nicht über den mehrjährigen Finanzrahmen diskutieren. Lindner hat ja den Draghi-Report innerhalb von 3 Stunden vom Tisch gewischt. Wir können nicht über Wettbewerbsfähigkeit diskutieren. Wir müssen auf die deutsche Bundestagswahl warten, bis wir in der EU voranschreiten können. Und dass das jetzt früher stattfindet, ist schon mal positiv gesehen. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn wir jetzt früher eine neue Regierung im Amt hätten, die auch wieder eine eigene Mehrheit hat und dann vielleicht auch wieder besser funktioniert, weil du hast es ja gesagt, das Szenario ist Anfang Juni, finde ich jetzt realistisch, aber wenn wir bis dahin eben keinen Haushalt haben und da sieht es ja jetzt nun nicht nach aus, mit dem vorläufigen Haushalt operieren, dann würden ja diese neue Regierung würde dann ja noch Haushaltsverhandlungen führen und dann hätten wir quasi einen Haushalt erst irgendwann im Herbst und das finde ich im Grunde genommen Wahnsinn, wenn man sich anguckt, wie groß die Herausforderungen sind.
Was hörst du denn von deinen anderen Kollegen hier vom European Council on Foreign Relations in Europa? Wie reagieren die auf die wahrscheinliche Neuwahl in Deutschland? Du hast ja gerade gesagt, letztendlich hat ganz Europa schon auf eine gewisse lahme Ente-Regierung hier in Berlin geguckt. Und auch German Vote, dass wir uns bei manchen wichtigen Abstimmungen einfach dann enthalten haben und dass alle auf den nächsten September geguckt haben. Aber jetzt diese Überraschung von uns, weil wir sind ja normalerweise immer die Verlässlichen.
Ja, das sind wir aber schon eigentlich eine ganze Weile nicht mehr. Also Deutschland wurde jetzt schon lange als Bremser wahrgenommen und eigentlich als Teil des Problems und nicht als Teil der Lösung. Diese Regierung, also die alte, die gerade zerfallene, hat sich auf europäischer Ebene nicht bemüht, Koalitionen zu schmieden, Dinge voranzutreiben, sondern ich glaube, die Wahrnehmung in Berlin war mehr die EU. Entweder sie wollen Geld von uns, wir sollen quasi der Zahlmeister Europa sein. Und es ist ja auch tatsächlich eine Tatsache, dass diese Frage der neuen Schulden nun auch maßgeblich an Deutschland hängt. Oder auf der anderen Seite will diese EU uns Vorschrift machen oder will uns wirtschaftlich behindern, wie zum Beispiel mit den Strafzöllen auf die Elektroautos. Also es gab, fand ich persönlich, schon lange keinen wirklich konstruktiven Ansatz mehr, wie man mit der EU umgehen sollte. Und die EU in dieser auch für Deutschland sehr schwierigen Phase, wo unser ganzes Modell, unser sicherheitspolitisches Modell, unser Wirtschaftsmodell zusammengebrochen ist, hat für mich diese Ampelpartei nicht für sich beantwortet, welche Rolle die EU dabei spielt, Deutschland neu aufzustellen. Deswegen wurde Deutschland als Bremser wahrgenommen, als Blockierer und auch die bilateralen Verhältnisse wurden ja nicht wirklich gepflegt. Also das deutsch-französische Verhältnis war unter Scholz immer sehr schlecht. Und das deutsch-polnische Verhältnis, nachdem alle in Berlin ja gesagt haben, so jetzt müssen wir investieren, nachdem Tusk gewählt wird, da wurde auch nicht genug investiert und das deutsch-polnische Verhältnis ist heute auch sehr schlecht. Das heißt, wir haben auch nicht die Grundlage geschaffen, um jetzt quasi als Führungsnation in Europa die Legitimität zu haben oder überhaupt die Attraktivität zu haben, dass wir hier vorangehen können oder zusammenbringen können. Und es sind eben diese großen Themen, die jetzt beantwortet werden müssen, ne? Wie Wettbewerbsfähigkeit ist ganz wichtig. Und da ist Deutschland eben als Problem wahrgenommen worden. Und ich glaube, dass das Problem aber auch für die nächste Regierung eben sein wird, also die Frage wird sein, welche Rolle spielt die EU konstruktiv, um Deutschland neu aufzustellen? Also wie können wir die EU nutzen und welche nationalen Interessen haben wir hier? Und wie kann die EU quasi ein Plus sein und kein Minus?
Also deiner Analyse nach haben wir eine EU, die eh nicht besonders stark ist, unter anderem auch wegen der Politik der bisherigen Ampelregierung. Und jetzt gucken wir mal, wie schnell wir das hier in Berlin hinbekommen, die zuständigen Politiker es hinbekommen mit der Neuwahl.
Genau, ja. Aber nur für als Fußnote, ich würde jetzt nicht alle Schuld nur den Deutschen geben. Ne? Ich meine, Frankreich ist innenpolitisch auch in einer Krise versunken über Monate. Macron ist auch schwach, ist auch nicht derjenige, der jetzt führt. Ich glaube, es ist halt ein grundsätzliches Problem, dass die EU in diesem Moment keine wirkliche Führung hat und dass die eigentlich sehr starke Kommissionspräsidentin von der Leyen aber auch nicht immer das Backing der Mitgliedstaaten hat in vielen Bereichen und dass die Institutionen nicht führen können, wenn die großen Mitgliedstaaten nicht an Bord sind.
Und wir haben die EU jetzt so in einem Zustand, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und wir wissen, dass ab dem 20. Januar im nächsten Jahr Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Gibt es trotz allem etwas, worauf du dich freust, wenn Trump wieder am Ruder ist?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage.
Ich weiß. Deswegen stelle ich sie.
Also ich habe mich ja mit meinen Kollegen mit diesem Szenario sehr genau auseinandergesetzt und ich glaube, es wird für uns eine sehr schwierige Zeit werden. Es gibt viele Probleme, die auf uns zukommen werden, sei es mit Blick auf die Ukraine, sei es mit Blick auf die NATO, mit Blick auf multilaterale Zusammenarbeit, mit Blick auf Klima. Und ich glaube, gerade Deutschland wird besonders im Fokus stehen, auch einer Trump-Administration, auch wie während der ersten Amtszeit schon. Ehrlich gesagt, Anna, ich würde dir gerne was Positives sagen, aber ich kann da nichts wirklich sehen, außer vielleicht, und das ist aber ein inneramerikanisches Argument, dass die Demokraten jetzt dazu zwingt, wirklich eine ehrliche Analyse zu machen und sich neu aufzustellen. Weil ich muss ja jetzt analysieren, warum ist es Trump gelungen, nicht nur Präsident zu werden, sondern auch den Senat und ja wahrscheinlich auch das Haus zu bekommen. Das heißt, er hat eine wahnsinnig große Machtbasis. Kamala Harris hat den Popular Vote verloren. Die Gesamtzahl der Stimmen, das hat selbst Hillary Clinton gewonnen. Und das zwingt die Demokraten, sich neu aufzustellen. Und wenn man eben darauf hofft, dass die, ja, sozusagen die Leitplanken der amerikanischen Demokratie halten und stark genug sind, dann werden wir bei den Midterms in 2 Jahren und in 4 Jahren ja wieder die Gelegenheit haben, auch eine andere Kräfte zu sehen. Ein anderes Amerika, das ist ja nicht weg, das ist ja da, aber das muss sich definitiv besser aufstellen und für die Wähler wieder attraktiv werden.
Du hast es gesagt, die USA sind wichtig, unter anderem auch, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht. Und der derzeitige EU-Ratsvorsitzende, das ist ja der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der ist gerade in Budapest auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft. Und dort hat er gesagt, wenn die USA unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump aus der Unterstützung der Ukraine aussteigen, dann kann Europa den Krieg nicht allein finanzieren. Und dann sein wörtliches Zitat ist: Die Amerikaner werden diesen Krieg beenden, vor allem werden sie den Krieg nicht unterstützen. Teilst du diese Einschätzung von Viktor Orban?
Ich finde, das ist ein bisschen früh. Also wenn wir uns mal angucken, Trumps erste Amtszeit im Weißen Haus, dann war die sehr von außenpolitischen Widersprüchen geprägt, gerade mit Blick auf Russland und die Ukraine. Trump wollte einerseits die NATO verlassen und Russland wieder in den Kreis der G7 aufnehmen. Es gab eine ganz klare Nähe zwischen Putin und Trump. Gleichzeitig war es aber die Trump-Administration, die die Ukraine damals eben mit Panzerabwehr-Lenkflugkörpern ausgerüstet hat und die amerikanische Militärhilfe für Osteuropa hochgefahren hat. Die Polen und die Balten sind heute noch der Ansicht, dass eigentlich die Trump-Administration eine gute Zeit für sie war, weil Trump eben so viel für Mittel- und Osteuropa gemacht hat. Also Trump ist sehr widersprüchlich und er hat die strategischen Dokumente, die seine eigene Regierung erstellt hat, auch regelmäßig mit seinen Handlungen untergraben. Deswegen würde ich einfach davor warnen, jetzt zu sagen, wir wissen schon ganz genau, was passiert, weil es gibt einen Faktor der Unberechenbarkeit darin. Was auch, finde ich, wichtig ist, ist, dass die Personen um Trump herum aus verschiedenen Lagern kommen und mit Blick auf die Ukraine verschiedene Szenarien vertreten oder verschiedene Pläne im Kopf haben. Trump hat ja nur gesagt, er möchte den Deal. Über die Details hat er geschwiegen und ich glaube, also er hat gesagt, er teilt sie noch nicht, es ist geheim. Ich glaube aber, dass er vielleicht selber noch keine ganz genauen Vorstellungen davon hat. Wir haben Anhaltspunkte, wir haben den Plan von J.D. Vance, also Trumps Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten, dessen Friedensplan in Anführungsstrichen klingt tatsächlich so, als ob Putin den mitgeschrieben hat. Also da würde Russland die Territorien behalten, die es bereits eingenommen hat, und die Kontaktlinie zwischen Russland und der Ukraine würde entmilitarisiert, also eine entmilitarisierte Zone soll entstehen. Allerdings bleibt Vance und auch Trump völlig im Wagen, wie da die Überwachung stattfinden sollte. Es ist klar bei Vance, dass es keine NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine geben würde. Und ich glaube schon, dass das eigentlich auch in weiten Teilen des Trump-Lagers geteilt wird. Du hast aber trotzdem natürlich auch noch Akteure wie Mike Pompeo oder Lindsey Graham. Mike Pompeo wird vielleicht Verteidigungsminister. Der hat auch ein großes Op-Ed geschrieben und den Punkt gemacht, dass eben Trump derjenige ist, der die Ukraine damals ausgerüstet hat und dass Trump kein Interesse daran hat, dass Putin diesen Krieg gewinnt. Insofern glaube ich, dass wir mal abwarten müssen. Was relativ sicher ist, ist aber, wie du sagst, tatsächlich, dass wenn es um Ressourcen geht, sei es finanzielle, aber sei es auch personelle oder militärische Fähigkeiten, dann glaube ich, ist die ganz klare Ansage aus der Trump-Administration, das ist in erster Linie europäische Angelegenheit. Und die Frage, ob Orban recht hat und ob wir das schaffen oder nicht, ich glaube, für mich ist es nicht so sehr eine Frage des Geldes, weil wenn du dir anguckst, was wir für Covid mobilisiert haben, also ich glaube, wenn die Europäer wirklich wollten, gäbe es andere finanzielle Möglichkeiten. Weißt du, wenn die Amerikaner sagen würden, ihr seid im Lead, aber wir verkaufen euch die Waffen oder so. Ich glaube, schwierig wird es für die Europäer, wenn die Amerikaner wirklich auch politisch rausgehen. Und das ist ja das, was auch jetzt schon vielleicht so ein bisschen durchsickert, dass quasi die Europäer mit dem Risiko alleingelassen werden. Und ich glaube, dass das für viele europäische Länder dann wirklich sie überfordern würde oder dass sie sich da nicht in der Lage sehen, das Risiko einer Konfrontation militärisch mit Russland einzugehen, wenn nicht sicher ist, ob die USA im Hintergrund noch bereitstehen oder nicht.
Siehst du denn irgendwo Bewegung bei europäischen Staats- und Regierungschefs, dass sie tatsächlich willens sind, jetzt auch zu springen? Also, weißt du, noch mal mehr Geld, einen weiteren Kredit oder weiteres Geld für die Ukraine zusammenzubekommen? Also diese Ernsthaftigkeit, von der du sprichst, die darüber hinausgeht, über diese Lippenbekenntnisse, die du ja allenthalben von Politikern hörst. Oh ja, Europa muss unabhängiger von den USA werden und wir müssen jetzt stärker und geeinter auftreten.
Also ich glaube, es kommt wieder darauf zurück, dass dieser Krieg für viele europäische Staaten trotz aller Lippenbekenntnisse nicht als existenziell wahrgenommen wird für ihre eigene Sicherheit, für ihr eigenes Überleben. Also ich glaube, es gibt einen theoretischen Weg, dieses Geld zu mobilisieren. Es gibt dafür Pläne. Wenn wir zum Beispiel nach Frankreich gucken, dann sehen wir, Frankreich steckt in existenziellen finanziellen Schwierigkeiten. Die haben momentan ein Problem, einen Haushalt zu beschließen. Sie haben schon gesagt, dass sie für die Ukraine statt der versprochenen 3 Milliarden nur 2 Milliarden bereitstellen. Und wenn ich mir Deutschland angucke, und wir haben ja schon über diese Haushaltsfrage gesprochen, und ich glaube auch, eine CDU-Regierung würde jetzt nicht erstmal nach europäischen Schulden schreien, dann sieht das für mich so aus, als hätten wir eine Schere zwischen der Rhetorik und der Bereitschaft, dem politischen Willen, diese Mittel auch wirklich zu mobilisieren.
Du hast ja auch gerade die Unberechenbarkeit von Donald Trump erwähnt. Und ich erinnere mich, dass zum Beispiel der Mehrheitsführer der Republikaner im Abgeordnetenhaus, Mike Johnson, sich mal dafür ausgesprochen hatte, dass doch die Reichweitenbeschränkungen für die amerikanischen Langstrecken- und Mittelstreckenraketen für die Attackams, dass die Reichweitenbeschränkung aufgehoben wird. Also er ist sogar weitergegangen als Joe Biden und hat gesagt, gut, dass wir die liefern, die Attackams, aber ohne Reichweitenbeschränkung, damit eben diese Raketen auch militärische Ziele auf russischem Boden erreichen können. Sind das solche Leute, auf die du hoffst und wo du denkst, möglicherweise finden die mit ihren Botschaften Gehör bei Donald Trump?
Naja, solche Leute gibt es ja tatsächlich noch. Mike Pompeo in diesem Stück, was ich vorhin erwähnte, hat das auch befürwortet. Lindsey Graham hat das befürwortet. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich uns da ehrlich machen sollten, die Republikanische Partei ist Trumps Partei. Ich glaube, der Widerstand gegen Trump innerhalb der Partei ist so gut wie kollabiert. Es wird keine Zuckungen mehr geben. Es wird auf Trump ankommen. Aber natürlich werden diese Stimmen versuchen, bei Trump Gehör zu finden. Also was ich denke, was wir halt berücksichtigen könnten, ist, dass es natürlich Trump auch darum geht, bei diesem Deal als ja der große Staatsmann dazustehen, aber auch als derjenige, der wirklich Frieden gebracht hat und nicht als derjenige, der die Ukraine unter den Bus geworfen hat. Also ich glaube nicht, dass Trump international als Putins Pudel dastehen will, der ihm quasi alles gibt, was er will und was er militärisch nicht erreichen konnte. Deswegen glaube ich schon, dass es möglich ist, dass wir eine Dynamik sehen, dass Trump anders Druck auf Putin ausübt, als wir das von der Biden-Administration gesehen haben. Weil Trump möchte ja diesen Deal und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie er die Ukraine an den Verhandlungstisch bringt. Da hat er alle möglichen Mittel. Aber wie er Putin an den Verhandlungstisch bekommt, ist ja noch unklar. Und da gibt es die Frage, macht er das sozusagen mit Anreizen, also mit Carrots, mit Karotten, mit netten Sachen? Gibt er ihm was? Oder macht er das mit Bedrohung? Und versucht er irgendwie zu sagen, also wenn du nicht an den Verhandlungstisch kommst, dann kann ich mir auch vorstellen, gewisse Begrenzungen aufzuheben und so weiter. Das wissen wir nicht. Aber ich glaube, dieser Reflex, also Trump will alles, nur nicht als schwach dastehen.
Ich habe auch jetzt von Analysten gehört, die sagen, mit Kamala Harris wäre die nicht ausreichende Militärunterstützung für die Ukraine einfach fortgesetzt worden. Und das wäre halt auf weitere Dauer sehr gefährlich für die Ukraine, weil es ja so dieses zum Sterben zu wenig und zum Leben zu viel ist. Und wenn man auf die Lage in der Ukraine schaut, am Donbass, im Osten der Ukraine, dort, wo die ukrainischen Soldaten jetzt ja schon seit Jahren gegen die Russen kämpfen und wo die Russen ja auch ziemliche Fortschritte machen, dass du quasi mit dem Harris-Ansatz letztendlich nicht weitergekommen wärst und dass das Positive sein könnte, wieder auf die Unberechenbarkeit von Donald Trump einzugehen und das, was du gesagt hast, dass er vor allen Dingen gerne als stark und als Gewinner dastehen möchte, dass er in seiner Unberechenbarkeit vielleicht eine bessere Chance ist für die Ukraine, als Kamala Harris es gewesen wäre.
Ja, das kann ich mir auch. Also darauf können wir hoffen. Ich glaube, damit sollten wir nicht unbedingt rechnen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns nochmal erinnern, dass Trumps Wahrnehmung der Ukraine eigentlich grundsätzlich negativ geprägt ist. Ich finde, das merkt man auch sehr, wenn er über Zelensky spricht, den er ja als größten Handelsreisenden der Welt bezeichnet hat, dem er die Mitschuld gibt für diesen Krieg. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte, dann führte ja quasi 2019 ein Telefonat zwischen Trump und Zelensky, wo er im Prinzip ja Zelensky aufgefordert hat, Beweise zu finden gegen Hunter Biden. Und das abhängig gemacht hat von seiner Unterstützung für die Ukraine, ob diese Beweise nun kommen, zum ersten, wenn auch gescheiterten Amtsenthebungsverfahren von Trump. Und deswegen ist, glaube ich, bei ihm schon verhaftet, die Ukraine hat im Prinzip die Wiederwahlkampagne 2020 torpediert.
Ja, ich finde es interessant, ne, mit dem Handelsreisenden Zelensky, und letztendlich hat Trump mit der Beschreibung ja nicht so unrecht, weil das, was Zelensky ja macht in den vergangenen mehr als 2,5 Jahren, ist ja tatsächlich ein Handlungsreisender, und ich meine das gar nicht negativ, einfach in eigener Sache, um eben Waffen und Unterstützung zu bekommen. Und jetzt auch die Reaktion von Präsident Zelensky auf den klaren Sieg von Donald Trump. Der Zelensky hat Trump am Mittwoch gleich auf X gratuliert. Und zwar hat er ihm unter anderem zu seinem historischen Erdrutschsieg beglückwünscht, seinem beeindruckenden Wahlsieg. Und das hört sich schon so an, wie sehr umschmeichelnd, dass Zelensky versucht halt das zu machen, was Donald Trump sehr gerne mag, dass ihm nämlich Honig um diesen nicht existierenden Bart geschmiert wird.
Ja, aber das ist ja auch wirklich eine Strategie, die in der Vergangenheit auch Erfolg gezeigt hat. Trump ist ein Narzisst. Es geht ihm um ihn selbst. Er möchte gut dastehen. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, worauf die Europäer in ihren Gesprächen mit Trump jetzt setzen sollten, Angebote zu machen, die eben Trump deutlich machen, dass es zu seinen Gunsten persönlich, zugunsten der USA, und er steht damit gut da und die Europäer können ihm im Zweifelsfall helfen. Was ich gerne nochmal ansprechen würde, was die Sache für die Europäer vielleicht noch ein bisschen schwieriger macht, dass wir ja nicht nur die Herausforderungen in der Ukraine haben, sondern gleichzeitig diese Frage, wie geht Trump eigentlich mit der NATO um.
Naja, das habe ich hier auch noch auf dem Zettel stehen, ja.
Und naja, und das ist ja so, dass Trump der NATO zutiefst misstraut, dass er auch schon gesagt hat, sie werden Amerika nicht helfen. Das geht zurück auf seine generelle Skepsis gegenüber Allianzen. Er findet, Alliierte sind eher ein Ballast statt irgendwie ein Pluspunkt. Und ehemalige Berater und Veteranen aus seiner ersten Amtszeit haben ja davor gewarnt, dass er mit radikalen und disruptiven Ideen wie einem Austritt aus der NATO durchaus nicht nur spielt, sondern das ernsthaft erwägt. Und es gibt ja auch, wenn du sagst, okay, er wird nicht aus der NATO austreten, weil er diese Zweidrittelmehrheit im Senat eben nicht bekommen wird, dann gibt es ja jede Möglichkeit, die NATO zu unterminieren.
Und du kannst sie ja einfach schwächen, wenn
ja,
du
genau.
das... Wenn du Artikel 5 in Frage stellst, wenn du in Frage stellst, dass die NATO da wäre, wenn irgendein NATO-Bündnisstaat angegriffen würde, auf welche Art und Weise auch immer.
Ja, oder du, also das in jedem Fall. Und du kannst natürlich auch durch den Abzug von Ressourcen da die Realität am Boden verändern. Ne? Also wenn du dir anguckst, dass das Rückgrat der europäischen Verteidigung eben das US-Militär ist, und wenn dann so wichtige Ressourcen wegfielen wie Luftbetankung, Lufttransport, Weltraumfähigkeit, die ganze Geschichte Aufklärung, Intelligence, aber auch Führung auf dem Schlachtfeld, bis überhaupt die Tatsache, dass eigentlich nur die Amerikaner wirklich einsatzbereite, kampffähige Streitkräfte haben, die auch genug Munition haben, dann kann er, wenn er dieses Szenario einer dormant NATO, also einer schlafenden NATO realisiert, was in Washington in seinen Kreisen auch diskutiert wurde in den letzten Monaten, dann kann er da die Europäer unter massiven Zugzwang setzen. Und das würde die Europäer eben in eine Situation bringen, wo... Also da sind wir ja eigentlich jetzt schon, aber dann würde diese Frage, stecken wir die Ressourcen quasi in unsere eigene Verteidigung oder geben wir ab an die Ukraine, nochmal virulenter werden, weißt du, weil du dann im Prinzip die Frage hast, stärke ich quasi die NATO-Länder militärisch erstmal und die Ukraine, naja, die ist vielleicht, kommt vielleicht danach, oder sagt man, die Ukraine ist im Prinzip das Schlachtfeld jetzt und wir investieren da. Ich glaube, man muss dann eigentlich an beiden Fronten investieren, und das erhöht halt den Druck nochmal auf die Europäer.
Das heißt dann aber letztendlich auch, dass du es so siehst, dass die 2% vom Bruttoinlandsprodukt jedes Land in seine Verteidigung und Sicherheit stecken soll. Dieses NATO-Ziel, dass diese 2%, wie das jetzt ja auch schon verschiedentlich immer wieder diskutiert wurde, letztendlich Richtung 3% gehen muss.
Ja, das glaube ich ganz sicher. Und ich glaube auch, dass es gut wäre, wenn Deutschland da einen Plan vorlegt, weil in den USA sehr genau beobachtet wird von Leuten im Umfeld von Trump, dass unsere Zeitenwende, so sie denn noch existiert, nicht nachhaltig finanziert ist. Also dass wir eine Abrisskante haben nach 2027, dass 30 Milliarden fehlen. Und die gucken da genau hin und sagen, naja, Zeitenwende gut und schön, aber wo ist denn die langfristige Sicherheit, dass ihr eure Verpflichtungen auch erfüllt? Und Deutschland wird im Fokus stehen der Trump-Administration. Es liegt daran, dass Trump ganz persönlich eine Abneigung gegen Deutschland hat. Es liegt auch daran, dass Personen wie Rick Grenell zurückkommen in, ich nehme an, einer sehr prominenten Position. Und
das war der Botschafter hier genau. In Deutschland zu Zeiten von Trump.
Genau.
Der sich ja sehr undiplomatisch verhalten hat.
Genau, der gefühlt war in Berlin, aber der ganz nah an Trump ist. Er war derjenige, der im Raum war, als jetzt Trump Zelensky getroffen hat. Er ist im Gespräch als Außenminister oder was ich noch als wahrscheinlicher ansehen würde, als nationaler Sicherheitsberater. Er wird auf jeden Fall eine einflussreiche Rolle spielen. Er hat Trumps Ohr. Und auch wenn du Leute hörst wie Elbridge Cobey, das ist jemand, der sich sehr dafür einsetzt, dass die Amerikaner sich auf Asien konzentrieren, auch jemand, der im Trump-Lager eine starke Stimme ist. Wenn du hörst, was die über Deutschland sagen, dann ist da die Wahrnehmung, Deutschland gibt nicht genug für Sicherheit und Verteidigung aus und spielt noch immer nicht die Rolle, die wir wollen, dass Deutschland spielt. Deutschland ist wirtschaftspolitisch ein Problem. Die haben, die sehen die Abhängigkeit von China in gewissen Industriebereichen und unsere Weigerung, quasi da was zu tun, sehr skeptisch. Diese Strafzollgeschichte ist da genau verfolgt worden. Und was natürlich jetzt mit dieser Administration auch auf uns zukommt, ist, dass unsere ganze quasi Sozial- und Klimaagenda aus Sicht der Trump-Leute als Vogue angesehen wird und wir da Schwierigkeiten haben, unser Image aufzupolieren, insbesondere weil Olaf Scholz ja auch dieses wahnsinnig enge Verhältnis zu Joe Biden hatte, ähnlich wie Merkel damals mit Obama. Das heißt, Trump kommt jetzt wieder ins Amt und trifft auf einen deutschen Kanzler, der quasi so eine Bromance mit seinem Vorgänger hatte. Das ist alles auch persönlich nicht ganz einfach, weißt du?
Das hört sich so an. Lasst uns zum Schluss einmal auf ein wahrscheinlich auch nicht sehr einfaches Verhältnis gucken. Du hattest ja Putin schon erwähnt und Russland und auch, dass Donald Trump in jedem Fall ja immer als Gewinner vom Platz gehen möchte. Wenn du auf die Ukraine guckst und auf das, was Donald Trump gesagt hat, dass er innerhalb von 24 Stunden den Krieg in der Ukraine lösen werde, siehst du da irgendeinen Weg und wie guckst du auf Putin und Trump?
Also Putin und Trump ist ja eine wirklich interessante Geschichte. Ja, Trump hat diese einigen wenigen Instinkte, die eben sehr berechenbar sind und das ist unter anderem seine Sympathie für Strongman, also für starke autokratische Führungspersönlichkeiten. Er findet ja auch Xi Jinping faszinierend. Er ist damals nach Nordkorea gereist. Er hat Orban in der im TV-Duell mit Harris angesprochen und gelobt. Das sind alles sozusagen Modelle von Führern, die er ansprechen
ganz nach seinem Geschmack
oder ja, die mit denen er sich irgendwie assoziiert. Aber wie ich gesagt habe, in der ersten Amtszeit ist dieses Verhältnis zu Russland und der Ukraine der Trump-Administration extrem ambivalent gewesen. Und man muss sich halt fragen, wie viel wurde damals eigentlich beeinflusst und auch gerettet, nach meiner Wahrnehmung, ne? Weil durch so Leute wie Fiona Hill, die ja sich sehr eingesetzt hat, auch für die Unterstützung der Ukraine. Und es gab eben in der Trump-Administration damals auch immer noch die Wahl 2016 wurde durch Russland beeinflusst und es gab eine generelle Stimmung in der Bevölkerung, die war sehr russlandskeptisch. Und ich frage mich halt, wie viel damals, also was davon war eigentlich das, was Trump wirklich wollte und was davon war die Administration, die ja in der ersten Amtszeit auch noch ihn vielfach eingehegt hat. Da waren ja noch gerade am Anfang die sogenannten Erwachsenen im Raum, die viele Bürokraten haben versucht, Dinge zu verhindern, die er machen wollte. Das wird ja jetzt alles nicht mehr so sein. Er hat das vorbereitet. Er hat die richtigen Leute. Er hat willige und fähige Helfer. Er hat ein strukturiertes Vorgehen. Und wir müssen gucken, was eigentlich seine Russlandpolitik dann sein wird. Ich glaube, dass er diesen Deal eben versucht. Er wird die Ukraine an den Tisch bekommen wollen. Wir gucken, ob er es schafft, Russland an den Tisch zu bekommen. Und dann glaube ich, was für mich das Wahrscheinlichste ist, ist, dass man tatsächlich nicht, überhaupt nicht mehr darüber spricht, die Ukraine muss irgendwie noch Territorium zurückgewinnen oder so, sondern für mich ist das, glaube ich, etwas, worauf wir uns einstellen müssen, dass die Amerikaner bereit sind, diesen Krieg einzufrieren unter Trump.
Und dann ist quasi das Beste, in Anführungsstrichen das Beste, was die Ukraine für sich rausholen kann, Sicherheitszusagen.
Genau. Dann wäre, ich glaube, das Beste, was der Ukraine dann passieren könnte, wäre zu sagen, dass die freie Ukraine, die nicht von Russland besetzte Ukraine, wirklich eine NATO, nicht nur Perspektive wage, wie wir sie jetzt haben, sondern tatsächlich Mitglied der NATO wird oder Sicherheitsgarantien bekommt außerhalb der NATO, was wahrscheinlich realistischer ist, weil über die NATO entscheiden ja auch nicht nur die Amerikaner, entscheidet auch Viktor Orban und der türkische Präsident Erdogan. Also ich sehe das nicht, die Ukraine in der NATO. Aber Sicherheitsgarantien, und da glaube ich aber, müssen die Europäer sich tatsächlich darauf einstellen, dass auf sie geschaut wird und dass die Amerikaner nicht diejenigen sind. Und das ist auch schon durchgesickert. Es gibt einen Artikel des Wall Street Journals, den habe ich heute Morgen gelesen. Da wird aus Trump-nahen Kreisen berichtet, also wir werden auf keinen Fall Soldaten da auf den Boden stellen. Das müssen schon die Europäer selber machen. Und ob wir das dann tatsächlich machen, das wird der große Testfall für uns in Europa sein.
Und du meinst Soldaten zur Absicherung?
Genau, also ob wir es schaffen, glaubhafte Sicherheitsgarantien als Europäer für die Ukraine in einem solchen Szenario bereitzustellen. Die Ukraine müsste sozusagen nach einem Einfrieren oder wie auch immer etwas bekommen, was den Leuten Sicherheit gibt, dass das nicht nur eine Pause ist und dass der nächste Krieg vor der Tür steht, sondern dass die Ukraine, die freie Ukraine, sich frei entwickeln kann und sicher ist. Und dafür braucht es eben Garantien. Ich weiß nicht, ob es wirklich Boots on the Ground sein müssen in der Ukraine. Eigentlich, glaube ich, wenn man über sowas redet wie Demarkationslinien, dann müsste man das schon machen. Aber um halt eben glaubwürdig zu sein, guck mal, für uns war immer wichtig in der NATO, wir erinnern uns an diese ganze Stolperdraht-Diskussion, dass da auch wirklich das Gefühl für die sicherheitsgarantierenden Länder sein muss, dass sie wirklich von Tag 1 persönlich betroffen sind. Sonst klappt das nicht. Mhm. Aber wenn wir uns dazu nicht überwinden können, gibt es ja noch dieses andere Modell, dass man die Ukraine selbst so stark macht, dass sie sich militärisch wehren kann, also dass sie abschreckend wirkt gegenüber Russland. Ich glaube ehrlich gesagt an diese Theorie, aber nicht so ganz, weil ich glaube, dass die Ukraine alleine nicht stark genug ist für diese abschreckende Wirkung. Aber das ist auch etwas, was diskutiert wird, was auch, glaube ich, bei der Trump-Administration diskutiert wird. Wir können noch weiter sozusagen die Ukraine hochrüsten und mit Waffen unterstützen. Aber ja, ich glaube, es müsste tatsächlich mehr geben als das Budapester Memorandum oder in Neuauflage.
Ja, das Budapester Memorandum war ja das Memorandum, das garantiert hat, dass die Ukraine ihre Atomwaffen zurückgibt an Russland und dafür Sicherheitsgarantien bekommt von Großbritannien und den USA.
Und jetzt wäre es halt die Frage, welche Länder wären denn dazu bereit, solche wirklich harten Sicherheitsgarantien zu geben? Es wird in der Diskussion immer wieder an Polen gedacht, an Frankreich, an Deutschland auch, an die nordischen Staaten, an die baltischen Staaten. Aber wie gesagt, ich sehe uns da einfach noch nicht. Mal schauen.
Jana, hab ganz vielen Dank. Auf uns wird geschaut, auf Deutschland wird geschaut, auf die Europäische Union wird geschaut. Und wir gucken auf Donald Trump und was wir denn da wohl zu erwarten haben. Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns einmal durch die ganzen Themen zu reiten und uns daran teilzuhaben, was du alles dazu weißt.
Gerne, Anna.
Also, tschüss, auf bald.
Auf bald.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's wie gewohnt am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Anna Engelke und Kai Küstner. Und jetzt kommen noch zwei Podcast-Tipps von uns. Anna Engelke ist zu Gast bei 11KM, der Tagesschau-Podcast, und erzählt dort, wie sie im Bundestag das Aus der Ampelkoalition erlebt hat und wer sich jetzt als Gewinner und Verlierer fühlt. Ganz schön viel los für dich, Anna, in diesen Tagen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Außerdem empfehlen wir in der ARD-Audiothek einen spannenden Podcast über den Torwart Robert Enke.
Hallo, ich bin Moritz Kasserlet und es ist jetzt schon 15 Jahre her, dass sich Fußballtorwart Robert Enke das Leben genommen hat. Das war so ein Ereignis, bei dem wahrscheinlich viele von uns noch wissen, wie sie wo davon erfahren haben. Also mich hat das damals richtig umgehauen. Und ich habe danach viel über Robert Enke und über die Krankheit Depression gelernt. Zum 10. Todestag haben wir schon einen sehr erfolgreichen Podcast veröffentlicht und den haben wir jetzt zum 15. nochmal neu produziert. Ich habe weitere Gespräche geführt, Theresa Enke nochmal getroffen, Roberts Frau, seinen besten Freund auch. Und wir haben wieder viel zusammen gelacht, aber ich musste auch schlucken. Das war wieder sehr emotional. Viele andere Weggefährten wie Per Mertesacker, Oliver Bierhoff oder sein Freund und Biograf Ronald Reng kommen auch zu Wort. Und so lernen wir Robert Enke noch besser kennen und wir lernen viel über die Depression und den richtigen Umgang damit. Robert Enke, so heißt der Podcast, ab dem 7. November in der ARD Audiothek.